Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wie gewohnt mit dem einzigen Politikwissenschaftler in diesem Podcast, und das ist Thorsten Faas.
Und natürlich mit the one and only Erhard Schärfer.
Guten Tag zusammen.
Hallo.
Wir wissen noch nicht, wann diese Folge zu Ende geht. Es könnte morgen früh werden, es sei denn, das würde deinen nächsten Friseurtermin gefährden, habe ich mir notiert.
Hast du den notiert?
In Erinnerung ans letzte Mal.
Ans letzte Mal, ich hatte ihn extra verschoben, aber inzwischen war ich beim Friseur. Vielleicht hast du es gesehen, Erhard.
Ich habe es gesehen. Ich war schon das zweite Mal, seitdem es wieder offen ist. Ich hoffe, dass wenigstens das bleibt. Darf man gar nicht so sagen. Es ist also so ein heikles Feld, ne? Also, dass man... Da, wo man persönlich betroffen ist, ist man eher zu Kompromissen bereit, als wenn man dann auf die Inzidenzzahlen guckt beispielsweise und dann feststellt, irgendwie, eigentlich muss man doch den Schritt zurückgehen.
Ja, und Friseur ist ein sensibles Thema. Ich wurde doch sehr häufig angesprochen in letzter Zeit.
Mit kritischen Anmerkungen oder positiven.
Kritisch.
Manche sind ja ausgesprochen interessant auf einmal plötzlich, wenn ich an Thomas de Maizière denke, der plötzlich so ein bisschen Goethe-mäßig oder Beethoven war es, glaube ich. Irgendwie waren die Leute doch ganz aus dem Häuschen. Die Zeiten sind schräg, oder, Herr Braun?
Ja, es ist irgendwie das Leben für jeden von uns hat sich verändert. Und das ist das ganz Besondere an der Krise, was man noch nicht unterschätzen darf, weil vieles davon ist sehr belastend. Da ist so der Friseur manchmal noch das Harmloseste, ne? Wenn man an Familien denkt, die irgendwie auch Schule und Betreuung ganz anders organisieren müssen, als wir das mit dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung versprochen haben.
Jetzt haben wir Sie ganz von der Seite irgendwie mit ins Spiel genommen. Wir freuen uns, dass bei uns ist Dr. Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts und Minister für besondere Aufgaben und in diesen Tagen auch ganz besonders gefordert. Ist das so im Moment die Kumulation all dessen, was man sich unter diesem Job vorstellt? Also dass es so dicke teilweise kommt, wie man es im Vorfeld nicht, zumindest nicht erwartet hat oder auch nicht befürchtet hat?
Naja, Bundesminister für besondere Aufgaben ist ja so ein vornehmes Wort für Bundesminister für Probleme. Und so eine Pandemie bietet natürlich eine ganze Menge Herausforderungen. Und die hat halt einmal so diese Ebene Zusammenarbeit Bund-Länder, auch das Ringen um die Frage, was ist richtig, weil auch bei sowas Neuem, wie einem neuen Virus, einer Pandemie, die wir so noch nicht hatten, ist ja auch die Wissenschaft nicht immer 100% entschieden, in welche Richtung es geht. Also man hat sozusagen eine Erkenntnisebene, man hat eine organisatorische Ebene und dann noch eine politische. Also insofern, da kommt schon sehr viel zusammen.
Jetzt haben Sie es technisch erklärt. Wie ist es denn persönlich?
Ja, also ich glaube, mir geht es so nicht anders als vielen in der Bevölkerung auch, dass man am Anfang mit dem Enthusiasmus eigentlich in die Pandemie gegangen ist. Das ist eine Naturkatastrophe, die über uns kommt, aber wir wollen die gut bewältigen. Und deshalb bringt man so seine ganze Energie ein, um das zu schaffen. Und wenn das dann so wie im letzten Sommer auch gut klappt, dann sieht man zwar, darf man noch immer nicht vergessen, auch da gibt es Todeszahlen, da gibt es auch Leid, gibt es auch Probleme. Mhm. Aber insgesamt hat man das Gefühl, Deutschland schafft das ganz gut. Und wenn man dann in so einer Phase ist wie jetzt, wo ich mir sehr große Sorgen mache, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten ein Problem bekommen, so kurz bevor das Impfen uns einen Ausweg ermöglicht, dann ist es sehr, sehr, sehr anstrengend. Dann merkt man das auch persönlich.
Ich will eine Frage kurz noch anschließen. Klaus Kleber, bei dem Sie neulich im Heute-Journal zu Gast waren, hat Sie gefragt, ob Sie nachts noch gut schlafen können. Da haben Sie sich elegant, glaube ich, rausgemogelt und dann noch die Schwierigkeit der Situation beschrieben. Können Sie nachts gut schlafen?
Also ich finde immer, man sollte als Minister nicht so viel über sich und seine persönliche Befindlichkeit reden. Es geht ja ums Land.
Das ist ja ein Symbol.
Also, eben. Und ich finde, es geht darum, ich mache seit vielen Jahren Politik. Ich habe mich um Verantwortung beworben. Jetzt habe ich viel Verantwortung und die trage ich gerne. Und vielleicht, wenn ich das mit einem Gleichnis aus der Vergangenheit, als ich angefangen habe, auf der Intensivstation zu arbeiten, da habe ich ganz am Anfang auch ob der Verantwortung immer mal schlechter geschlafen, aber mit der Zeit lernt man auch mit solchen Belastungen umzugehen und man sollte keinen Job machen, der einem dauerhaft schlaflose Nächte bereitet.
Schlafen Sie denn weniger? Weil Ihr Job war ja auch vorher nicht langweilig, im Gegenteil, wahrscheinlich ja irgendwie 24/7. Wo nehmen Sie die zusätzliche Zeit her? Fallen jetzt Dinge runter irgendwo, die Sie vorher eigentlich sehr dominant im Auge hatten oder ist Ihre Nacht noch kürzer einfach?
Also man merkt das schon, dass zum Beispiel die Wochenenden fallen ziemlich weg, Man arbeitet eigentlich durch, weil genau das sozusagen, was Sie andeuten, darf ja nicht passieren. Also das, weil eine Corona-Krise ist, ansonsten irgendwie Stillstand der Rechtspflege wäre, das wäre schlecht. Deshalb, wenn man so sieht, wir haben jetzt gerade den Haushalt für 2022 die Eckwerte vorgelegt. In dieser Woche wollen wir auch nochmal das Betriebsrätemodernisierungsgesetz auf den Weg bringen. Also es sind ganz viele Themen, die parallel laufen und das ist schon unser Anspruch. Deutschland muss sich auch weiterentwickeln während der Pandemie, damit wir am Ende nicht mit einem riesen Rückstand dastehen, sondern dass wir am Ende auch sagen können, Deutschland hat sich gut vorbereitet.
Wollen wir unseren Gast
vorstellen? Du darfst den Satz vollenden.
Er hat wie immer vorbereitet eine...
Die Tempo-Bio.
Professor Dr. Med. Helge Reinhold Braun, 1972 in Gießen geboren und für Hessen und andere Insider mithin ein Schlammbeißer. Studium der Humanmedizin, Promotion in Gießen, Anästhesist und Intensivmediziner, das wird nachher noch eine gewisse Rolle spielen, auch hier seit 2015 Honorarprofessor an der Goethe-Universität in Frankfurt-Main. Wir gucken mal ein bisschen auf die Parteimitgliedschaft. 88, also mit 16, schon Mitglied der Jungen Union und der CDU geworden. Im Laufe der Jahre Übernahme einer Reihe von Ämtern und Mandaten auf kommunaler bzw. Kreisebene. 2002 der erste Einzug in den Bundestag, damals noch über die Landesliste Hessen. Parallel und in Teilzeit damals auch Arzt am Uniklinikum in Gießen, also eine der Nebentätigkeiten, die man auch heute nicht beanstanden würde. Dann aber auch in Vollzeit in der Wahlperiode ab 2005, weil nicht im Bundestag in dieser Zeit. Dann aber 2009 das Direktmandat im Wahlkreis Gießen und mit dem Einzug ins Parlament auch ganz schnell parlamentarischer Staatssekretär schon, nämlich im Bundesministerium für Bildung und Forschung, erst bei Annette Schavan, dann bei Johanna Wanka. 2013 Verteidigung des Direktmandats und da wieder so ein Schritt, großer, wie ich finde zumindest, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin, zuständig für Bund-Länder-Koordination, Bürokratieabbau, bessere Rechtsetzung, Einsatz der Seuchenbekämpfung auch schon. 2015 dann Flüchtlingskoordinator in Vertretung teilweise von des damaligen Kanzleramtsministers Altmaier. 2017 Spitzenkandidat der hessischen CDU, wieder Direktmandat gewonnen bei Koalitionsverhandlungen mit der SPD, die dann Ende 17, Anfang 18 einsetzten. Co-Leiter der AG Digitalisierung, hört ich überraschend. 2018 dann Übernahme, Leitung des Kanzleramts, Minister für besondere Aufgaben, wir haben es gesagt. Und trotz der Digitalstaatsministerin Bär, der Koordinator für die Digitalisierung in der Bundesregierung. Schwerpunktthemen waren bis 2019 der Klimaschutz, aber seit 2020 eben auch Covid-19 und die Bekämpfung der Pandemie. Würden Sie das so unterschreiben oder habe ich ganz was Wichtiges vergessen?
Nein, also Dorothee Bär ist schon unsere Koordinatorin für die Digitalisierung, aber auch das ist halt ein Thema, das ist so entscheidend für die Zukunft, dass ich mich da sehr drum kümmere, deshalb auch den IT-Rat selbst betreue und da mich sehr, sehr einsetze, dass wir gerade das Thema Verwaltungsmodernisierung jetzt auf den Weg bringen.
Eine Frage ist ja irgendwie naheliegend, Sie sind Mediziner ausgebildet, hilft Ihnen das irgendwie in diesen Tagen?
Also es hat viele Facetten. Ein bisschen kann man natürlich vom Studium profitieren, aber was mich schon sehr prägt ist, wenn man selber mal auf einer Intensivstation gearbeitet hat und so ein Gefühl dafür hat, was heißt denn das eigentlich, wenn da jetzt plötzlich zu einem Drittel oder zur Hälfte infektiöse Patienten liegen. Das ist nämlich ein enormer Zusatzaufwand. Und deshalb, so wenn sozusagen einer das Gefühl hat, wir haben nur ein Drittel Covid-Patienten auf der Intensivstation, ist ja vielleicht nicht so schlimm. Das ist eine enorme Belastung. Und deshalb darauf zu achten, dass wir das Gesundheitssystem nicht völlig überlasten, finde ich ganz wichtig. Einmal für die Menschen, die dort arbeiten, aber auch für diejenigen, die dort um ihr Leben ringen, weil auch die medizinische Versorgungsqualität kann man nicht bis zum Anschlag gleich halten. Also irgendwann hat das auch Konsequenzen auf die Behandlung anderer Erkrankungen. Irgendwo muss man Prioritäten setzen. Und das finde ich, wir müssen die Infektionszahlen in einem Rahmen halten, dass uns das echt erspart bleibt.
Es gibt ja immer so eine latente Debatte, wie viel Fachpolitiker muss jemand sein? Jetzt wäre ja die naheliegende Frage irgendwie, wären Sie nicht auch ein super Gesundheitsminister? Aber ich will es eigentlich mal von der anderen Seite her aufziehen. Sie sind der Chef einer der wichtigsten Behörden dieses Landes. Was qualifiziert Sie eigentlich als Mediziner dafür? Wie, wie, Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wie haben Sie all diese Prozesse gelernt, die in so einem Ministerium laufen müssen?
Ich habe ja in der Bundesverwaltung 3 Schritte gemacht. Ich bin quasi als Mediziner Staatssekretär für Bildung und Forschung geworden. Da hatte man sozusagen die fachliche Seite über die Hochschulpolitik und alles so kannte man gut, die Verwaltungsabläufe nicht so. Und der nächste Schritt dann als Staatsminister bei der Bundeskanzlerin war für mich ein ganz wichtiger, weil es gab ja zum Teil Vorgänger in dem Amt als Kanzleramtsminister, die kannten nicht mal sozusagen die Bundesebene, die sind aus einem Bundesland oder so dorthin berufen worden. Und ich hatte das seltene Glück, mir 4 Jahre das Bundeskanzleramt schon als der Stellvertreter von Peter Altmaier von innen anzuschauen. Und deshalb habe ich auch dann, glaube ich, inzwischen so viel Verwaltungserfahrung, dass ich gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode dann auch einige Dinge umorganisiert habe, zum Beispiel mit dieser besonderen Digitalabteilung und solchen Sachen, was sich aus meiner Sicht auch bewährt hat.
Gibt es Erkenntnisse darüber, Thorsten, wie Politiker, ob die tatsächlich in den Gebieten tätig werden, in denen sie, sagen wir mal, qua Ausbildung oder qua Studium eigentlich zu Hause wären? Es ist bei Jens Spahn ja eigentlich umgekehrt. Irgendwie, glaube ich, wird häufig vorgeworfen, dass er mal Bankkaufmann war und jetzt damit quasi vorgehalten, dass er da ja im Grunde falsch ist, was ich nicht teile, aber was dann tatsächlich in manchen Argumentationen auch kommt. Also gibt es eine Übersicht, dass man dass die Leute auf den quasi richtigen, in den richtigen Ressorts landen?
Das ist ja eine total spannende Debatte, die ganz viele Facetten hat. Also auch wenn wir so über Repräsentation von Frauen, von Minderheiten reden, schwingt da ja auch mal mit, dass Betroffenheit, Expertise irgendwie zu einem besonderen Blick auf die Dinge führt. Und eigentlich würde man immer sagen, naja, letztlich kommt es darauf an, wofür jemand eintritt. Und es wäre ja, glaube ich, auch eine Illusion zu sagen, als Anästhesist, Intensivmediziner haben sie alle Facetten des Gesundheitssystems sozusagen von der Pike auf gelernt. Insofern ist es eh eine Illusion, was in dieser Implikation häufig drinsteckt, weil man das Haus sicherlich, egal welche Ausbildung man hat, nie in all seinen Facetten versteht. Und letztlich ist es auch nicht entscheidend, oder? Sondern sie müssen ja viel mehr Dinge selektieren, Dinge managen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser verstehen, aber vielleicht wäre es sogar schädlich, wenn man sagt, der hat da bestimmte Interessen, die ihn oder sie besonders interessieren, aber dadurch hat er anderes vielleicht auch nicht im Blick.
Aber vor dem Hintergrund, den Sie haben, danke dir, aber vor dem Hintergrund, den Sie haben, muss Sie doch so eine Situation wie am vergangenen Montag bis in den Dienstagnacht rein, muss Sie doch kirre machen. Also mit dem Wissen auch, das Sie haben, was Sie eben geschildert haben über das Wissen, wie die Intensivstationen wieder volllaufen, wenn so ein zäher Prozess, wie er sich da am Montag in der Nacht auf Dienstag dann abgespielt hat, das muss Sie doch wahnsinnig machen.
Naja, bei politischen Prozessen, glaube ich, da ist es einfach auch wichtig, dass man immer ein ganzes Stück Ruhe und Besonnenheit bewahrt. Aber es gab so jetzt der Moment und dieser Moment Mitte Oktober, wo man gesehen hat, die Zahlen gehen deutlich hoch. Aber die Belastung des Gesundheitssystems folgt dem ja immer so 2-3 Wochen später. Und die Todeszahlen, die daraus erwachsen, die kommen nochmal so ein bisschen später. Und deshalb gibt es immer, wenn die Zahlen steigen, nochmal so einen Moment, wo das allgemeine Gefühl so ist, es ist ja noch nicht so schlimm. Und dann muss ich akzeptieren, dass ich politisch nicht alleine machen kann, was ich will. Also ich muss die Ernsthaftigkeit der Lage deutlich machen. Trotzdem muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie panisch wirkt oder Panik verbreitet. Also es muss auch ein ganzes Stück sozusagen sachlich und ein Fundament haben und dann hoffen, dass möglichst bald dann viele sozusagen so die gleiche Grundeinschätzung bekommen und dass wir dann alle gemeinsam politisch die Kraft haben, so einer Welle echt was entgegenzustemmen. Und das ist jetzt bei der dritten Welle auch etwas, was mich momentan sehr, sehr bewegt, denn die Zahlen steigen exponentiell.
Und dann haben Sie den Ruhetag entdeckt, den Gründonnerstag als Ruhetag.
Naja, mein Beitrag war, dass ich halt deutlich gesagt habe, als die Diskussion war, was machen wir jetzt, und viele gesagt haben, dass ein Lockdown, wenn er jetzt länger dauert, schwer auf Akzeptanz stößt, habe ich natürlich deutlich gesagt, je kürzer die Maßnahme ist, die man macht, desto einschneidender muss die sein. Also Wir haben das ja gesehen, Großbritannien hat nach dieser enormen Welle, die sie durch die Öffnung über Weihnachten hatten, dann mit B117 eine Inzidenz von 800. Da dauert es 6 Wochen in einem relativ harten Lockdown, bis man wieder niedrige Zahlen hat. Und deshalb habe ich mitdiskutiert auf dieser MPK und natürlich insofern auch meinen Anteil am Geschehen. Aber entscheidend für mich war, und dazu stehe ich auch, dass die Aussage, wenn wir was ganz Kurzes machen wollen, dann muss es sehr einschneidend sein, sonst bringt es nichts. Das ist nach wie vor richtig.
Aber es war nicht Teil eines, weil inzwischen hat man fast so das Gefühl, es war ein großer Masterplan, der dahinter liegt. Man wirft da so einen Impuls rein, der sich dann als sehr schwierig erweist. Und jetzt liegt der Ball ja spätestens seit gestern Abend im Anne-Will-Interview ganz klar bei den Ländern. Die Kanzlerin hat gesagt, es ist alles da, wir sind eigentlich nicht am Zug gerade. Aber es war schon ein ernst gemeinter Vorschlag in der Situation.
Na, die Situation der MPK war insofern schwierig, als wir in der Diskussion ja waren, dass die Bundeskanzlerin und auch ich und auch viele anderen der klaren Meinung waren, wir dürfen jetzt keine weiteren Öffnungsschritte machen und müssen im Gegenteil nicht nur die Notbremse konsequent ziehen, sondern darüber hinaus sind weitere Maßnahmen notwendig, damit uns das Infektionsgeschehen nicht wegläuft. Und dem stand gegenüber, dass andere eben die Vorstellung hatten, dass man über Ostern auch Urlaub wieder möglich macht und andere Dinge, die jedenfalls einen nicht unerheblichen Öffnungsschritt bedeutet hatten. Und sozusagen daraus ist dann eine Phase entstanden, wo alle überlegt haben, wie kommen wir aus der Situation raus. Insofern über solche Sitzungen wird immer im Nachhinein viel hineingeheimst, aber ich glaube, dass vieles davon ist auch übertrieben. Im Kern sind wir jetzt aber in der Lage, wie Sie sagen, dieses Instrument findet jetzt nicht statt, das Problem ist aber trotzdem da. Und über diesen Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz, da war eigentlich alles gesagt. Also jede Region, jeder Landkreis, jedes Land, das über 50 steigende Infektionszahlen hat, muss umfassende Maßnahmen ergreifen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und da steht auch drin, was das alles sein kann. Und insofern, ja, liegt jetzt der Ball überall dort im Feld, wo die Infektionszahlen hoch sind und noch mehr da, wo sie steigen.
Was fast überall ist inzwischen.
Was leider inzwischen Deutschland sehr breit der Fall ist.
Ich will gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn ich darf, weil Sie soeben über die verschiedenen Wellen ja auch gesprochen haben. Hat sich der Stellenwert von Wissenschaft verändert? Nerven die Experten inzwischen bei diesen Runden? Weil es liegt ja alles da. Auch das hat die Kanzlerin ja gestern sehr eindrücklich gesagt. Es ist alles parat. Die Modelle waren da. Es passiert jetzt genau das, was vorhergesagt worden ist. Wischt man das inzwischen leichter weg als bei der ersten, bei der zweiten Welle? Oder warum findet es nicht mehr dieses Gehör?
Und ich würde es gerne ergänzen, um einen Punkt, der genau da reinspielt. Nämlich, wenn man sich anguckt, die Diskussion, die es vor 2 Wochen gegeben hat um AstraZeneca und der Gesundheitsminister sich dann explizit auf die Wissenschaft bezogen hat, nämlich auf das Paul-Ehrlich-Institut und gesagt hat, nee, wir nehmen es erstmal quasi vom Markt oder wir unterbrechen die Impfung, bis wir ein bisschen mehr Sicherheit haben über dieses Medikament. Da wird Wissenschaft irgendwie explizit rangezogen. Da sagt er auch, das war keine politische Entscheidung, sondern im Grunde eine medizinische. Auf anderen Feldern, wenn man sich das anguckt, das, was Thorsten Faas gerade ausführt, da hat man den Eindruck, es greift nicht so. Oder die Brisanz, die da steckt in den Aussagen, auch seit Wochen jetzt schon wieder. Sie haben die steigenden Zahlen angesprochen, Sie haben die Belastung der Krankenhäuser angesprochen. Da scheint es eine kleinere bis gar keine Rolle zu spielen. Und das verstehe ich irgendwie als Bürger nicht.
Also für mich, und ich glaube, auch für die Bundeskanzlerin und viele andere spielt die Wissenschaft eine ganz entscheidende Rolle. Das fängt so mal an bei unseren faktischen Möglichkeiten, die Pandemie zu bekämpfen. 1918 bei der spanischen Grippe gab es keine FFP2-Maske, um sich zu schützen. Es gab gar keinen Test, weder einen schnellen noch einen langsamen, dass man noch gar nicht wusste, ob man jetzt betroffen ist oder nicht. Keine Hoffnung auf einen Impfstoff, weil man nicht mal den Keim kannte. Der war Anfang Januar durchsequenziert und wir haben jetzt einen Impfstoff. Also einmal ist faktisch natürlich die Wissenschaft die Lösung. Und auch bei der Erkenntnis gibt es ja immer wieder neue Fragen. Wir hatten am Anfang der Pandemie, wussten wir wenig über unseren Wildtyp des Virus. jetzt haben wir eine Mutante, über die wir am Anfang dann auch wieder wenig wussten und sehen jetzt Dinge, wie sie ist tatsächlich ansteckender, sie ist tatsächlich tödlicher, sie verbreitet sich offenkundig auch stärker bei Kindern und Jugendlichen. Alles das hat politische Folgen, Schulöffnungen, die mit entsprechender Testung. Also da hängt so viel dran und ich finde, wir hören da sehr, sehr gut zu und versuchen das auch wirklich konsequent in unser politisches Handeln zu implementieren.
Wär's wir, wenn ich fragen darf?
Ja, wir alle?
Das genau, oder jetzt das auch. Kanzleramt? Oder?
Also ich glaube, das kann man für alle in Anspruch nehmen. Auch wenn wir mit dem Ministerpräsidenten diskutieren, reden wir ja auch immer über diese wissenschaftlichen Grundlagen. Und im Kern sind es immer wieder solche Dinge, die jetzt zum Beispiel diskutiert werden. Wie stark kann man sozusagen durch ganz viel regelmäßiges Testen das Infektionsgeschehen drücken? Geht das sozusagen, können wir alleine durch Testen ein exponentielles Wachstum durchbrechen oder kann das nur sozusagen ein kleiner Zusatzeffekt sein und müssen wir, sozusagen brauchen wir die Beschränkungen als Grundlage? Und gerade beim Thema Beschränken sind die Aussagen der Wissenschaft sozusagen für uns natürlich auch in dieser Mischung mit Politik am schwierigsten, weil wenn wir wissen, die meisten Infektionen gibt es ohne Frage im privaten Umfeld. Und das ist etwas, wo wir erstens am wenigsten hineinregieren können und auch am wenigsten hineinregieren wollen. Dann kommt man halt immer in diese Diskussion, warum macht ihr oder schließt ihr Bereiche, die eigentlich nachrangig sind, wenn doch woanders das große Infektionsgeschehen ist. Da ich aber zum Beispiel eine Familie nicht vereinzeln kann aus Infektionsschutzgründen und das auch wirklich nicht will, ist immer klar, da spielen dann politische Prioritäten rein. Und da finde ich, das ist keine Kritik an der Wissenschaft oder ihrer vermeintlich mangelnden Aussagefähigkeit, sondern da müssen wir klar sagen, da kommt dann ein Punkt, wo aus dem, was wir wissenschaftlich wissen, am Ende aber eine doch politische Prioritätensetzung erfolgen muss, nach Wichtigkeit von Gesellschaftsbereichen und so, wenn man Kontakte reduzieren will.
Wir wollen das mal ein bisschen untermauern und auch mit einem Beispiel belegen. Also dazu muss der Kollege jetzt ein bisschen umbauen, aber er ist ein Profi, deswegen schaffen wir das.
Der O-Ton der Woche.
Ich glaube, wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen. An vielen Stellen hat sich dieses Risiko so erwiesen, dass wir doch die Notbremse ansetzen müssen. Wir haben aber das Instrumentarium am 3. März uns hingelegt und wir haben jetzt nochmal gesagt, die Situation ist so ernst, dass wir auch um Ostern nochmal diese Ruhephase einlegen. Man wird ja oft gefragt, wie haben Sie einen Langzeitplan für diese Pandemie? Und die Antwort heißt immer, dass man sehr flexibel und immer wieder neu auf die Situation reagieren muss.
Das war die Bundeskanzlerin in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und was mir dabei besonders aufgefallen ist bei diesem O-Ton, dass sie sagt, wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen. Und sie dann sagte aber, wir haben ja die Notbremse als Instrumente, die Sie ja eben auch erwähnt haben. Da frage ich mich aber doch, was nützen diese Instrumente und diese Notbremse, wenn sie von denen, die sie eigentlich anwenden sollen, nicht angewendet werden, sondern im Gegenteil beispielsweise so ein Bundesland wie das Saarland daherkommt und sagt, wir erklären mal gerade unser gesamtes Bundesland für ein Modell. Projekt. In NRW werden die Maßnahmen nicht richtig umgesetzt, hier in Berlin auch nicht, wird die Notbremse auch nicht gezogen. Die Inzidenzwerte sind seit Tagen weit über 100 und stattdessen hilft man sich mit Varianten, indem man sagt, na gut, dann testen wir eben häufiger, bevor wir da in den Laden gehen. Ist doch da die Frage jetzt, die Botschaft, die damit an die Leute geht, die Sie eben auch angesprochen haben, wo Sie sagen, die meisten Infektionen finden tatsächlich im privaten Bereich statt. Wenn solche Reaktionen kommen auf eine so eine klare Botschaft eigentlich, die Leute sich dann vielleicht auch im privaten Umfeld sagen irgendwie, okay, da muss ich vielleicht jetzt doch nicht so doll aufpassen. Ist die politische Kommunikation in diesen Tagen nicht viel zu verwirrend, als dass tatsächlich da noch die Leute sich wirklich dran halten an das, was nötig ist, von dem wir wissen, dass sie es ja eigentlich machen würden, weil es gibt ja immer noch eine übergroße Mehrheit, die sagt, die Maßnahmen sind richtig oder sogar zu wenig.
Ja, also zunächst mal natürlich war in den letzten Tagen die Kommunikation verwirrend und das ist ja genau dann der Punkt, wie Sie sagen, dass das dann irgendwie zu vielen Fragezeichen in der Bevölkerung führt. Und das ist etwas, was in der Corona-Pandemie uns nicht passieren darf, weil die Mitwirkung jedes einzelnen Bürger ist eigentlich das Rückgrat der ganzen Pandemiebekämpfung.
Und die Bereitschaft ist da.
Und ich glaube auch, die Bereitschaft ist da. Und ich war auch zum Beispiel ganz stolz über Weihnachten. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wir haben ja sehr viel drüber geredet. Wie sollte man mit den verantwortlich auf dem Höhepunkt dieser zweiten Welle Weihnachten mit der Familie feiern? Und wenn man sich's anguckt, viele andere Länder, da war Ausgangspunkt eines großen Problems. Spanien, Portugal, Irland, überall sind die Zahlen richtig hochgegangen. In Deutschland eine ganz, ganz gute Entwicklung. Das heißt, die Leute haben sich Gedanken gemacht. Die einen waren ganz vorsichtig, haben dann verzichtet, aber andere haben es eben so organisiert, dass es wirklich verantwortbar war. Und das ist eigentlich was, das wünsche ich mir jetzt für Ostern, das wünsche ich mir in den nächsten Wochen, dass alle bemerken, es ist jetzt nochmal sehr, sehr, sehr ernst aufgrund der Mutante, aufgrund der Tatsache, dass jetzt parallel hohes Infektionsgeschehen und Impfen stattfinden, was ein Problem darstellt, auch im Hinblick auf Resistenzentwicklung bei den Mutanten. Und wenn da alle mitziehen, dann ist das die ganze Miete. Dann muss der Staat sich weniger überlegen, was er wo beschränkt. Das ist die Pandemie, kann man nur mit den Menschen wirklich in den Griff bekommen.
Aber das stimmt. Und trotzdem hat man ja manchmal so in der politischen Kommunikation das Gefühl, dass es dann immer heißt, die Leute sind müde, die machen das nicht mehr mit. Das finde ich so eine interessante Koinzidenz, dass man dann noch sagt, ja, die Leute wollen eigentlich nicht mehr. Und dafür, finde ich, gibt es wenig Hinweise. Und dann frage ich mich immer so, gibt es vielleicht andere Dinge, die Sie intern im Blick haben, was ich völlig verständlich fände. Mittelstand zum Beispiel, Zustand der Gastronomie. Also,
Handel insgesamt.
Ja, also steuern wir auf etwas zu, was vielleicht wirklich in der Öffentlichkeit so noch nicht klar ist. Was Sie intern vielleicht zum Mann, also nicht Sie persönlich, weil Sie ja immer sehr stark auf den Gesundheitsschutz drängen, aber MinisterpräsidentInnen, die dann einfach zu anderen Prioritätensetzungen führen?
Naja, das ist ja auch so eine der Grundsatzdiskussionen. Ich sehe mich gar nicht so, dass ich auf den Gesundheitsschutz dränge und deshalb wirtschaftliche oder gar gesellschaftliche, soziale Folgen irgendwie niedriger priorisiere, sondern eine klare Erkenntnis ist, auch wenn ich ins Ausland schaue, dass die Länder, die gesundheitlich gut durch die Krise kommen, auch wirtschaftlich und sozial besser durch die Krise kommen. Kein Mensch plant eine große Investition, wenn er denkt, irgendwie das Land bricht gesundheitlich unter einer Pandemie zusammen. Das löst ganz andere Sorgen aus. Sitzen wir dann alle fröhlich im Restaurant, während auf den Intensivstationen niemand mehr aufgenommen werden kann, der sich noch infiziert? Also das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Deshalb, ich glaube, wir müssen alles gemeinsam hinbekommen und deshalb ist die einfach das die Beschreibung für die nächsten Wochen. Und da ist auch die Tatsache, dass es beim Thema Impfen so eine große Enttäuschung gab in der Bevölkerung, dass das am Anfang so lange dauert. Das hat ja jetzt irgendwie meiner Wahrnehmung nach zu so einem Gefühl geführt, nach dem Motto, naja, irgendwie, da wären wir ja nie fertig. Mhm. Aber der realistische Blick ist, dass die Zusagen der Hersteller so sind, dass wir im Juni und im Juli ein Impffeuerwerk erleben werden, wo wir dann teilweise 10 Millionen Impfdosen pro Woche haben, wo dann jeder ein Impfangebot bekommt und dann ist man auch schnell durch seine Pandemie. Und das ist vor dem Hintergrund, dass da noch 2 Monate dazwischen liegen, die jetzt unangenehm werden, erscheint es einem sehr lang, aber irgendwie zu sagen, in 4-5 Monaten ist alles auch rum. Also so dieses Gefühl, das ist realistisch. Das finde ich, das möchte ich auch gerne rüberbringen, weil ja ein Teil der Leute auch das Gefühl hat, ja, das sagt die Politik jetzt so und in 2 Monaten sagt sie dann wieder, naja, es hat jetzt leider doch nicht geklappt, die Pandemie dauert doch nochmal irgendwie 5 Jahre länger. Und ich glaube aber, dass die Hoffnung, dass die jetzt im Sommer ihren Schrecken verliert, der ist schon sehr realistisch.
Ja, weil die Konsequenz auch fehlt. Da bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Aber umso überraschender fand ich dann, dass man trotzdem diesen Öffnungsschritt gewählt hat und dass man nicht gesagt hat, jetzt lass uns noch 2 Monate durchhalten. Weil ich meine, wir waren auf so gutem Wege in dieser Zeit. Die Zahlen waren so niedrig. Also jetzt hat es wieder sowas von so hin und her, ja, dass man sagt, wir haben geöffnet, es hat nicht geklappt, jetzt müssen wir wieder zumachen, wir wissen nicht, also all die, das schafft ja genau dieses Misstrauen und oder mangelnde Vertrauen, würde ich eher sagen, was sie skizzieren. Das finde ich so überraschend. Und ansonsten eine kleine Fußnote. Es erinnert mich so ein bisschen an Keynesianismus im Moment, dass man sagt, also so diese Idee, Schulden machen in der Krise und dann spart man, aber wenn es gut läuft, scheint mir so das zu sein, was gerade passiert. Öffnen ja, aber dieses Schließen, das funktioniert einfach nicht. Oder? Ja. Also überschätzen Sie da die Ministerpräsidentinnen doch in der Konsequenz?
Also die Idee, als wir Anfang März gesagt haben, okay, da haben alle so laut gerufen, wir brauchen eine Öffnungsperspektive.
Aber wer war das denn, der da so laut gerufen hat? Das finde ich so interessant.
Da gibt es auch hochinteressante, inzwischen natürlich auch hochinteressante Artikel zu, bei den seriösen Blättern, die dann auch festgestellt haben, ich glaube auch einen sehr langen im Spiegel dazu, die das Ganze sich nochmal angeguckt haben und festgestellt haben, es gab für diesen vermeintlichen Wunsch der Bevölkerung, jetzt müsste aber wirklich was passieren, war in den Umfragen, die es zu diesem Zeitpunkt gab, nicht wirklich gedeckt. Sondern die Leute waren mit einer übergroßen Mehrheit vernünftig, haben natürlich das nicht super gefunden, aber waren einsichtig und rational dem Ganzen zugestimmt. Und trotzdem gab es diesen möglicherweise auch von FDP-Vorsitzenden und anderen gefeaturten Impuls, wir brauchen diese Öffnungsperspektive. Irgendwie die Leute sind mürbe.
So. Ja, so eine Gleichsetzung von Müdigkeit und deswegen will ich die Maßnahmen nicht mehr.
Ja, aber das ist halt was anderes. Aber in den Umfragen waren die Leute der Meinung, okay, es ist nicht schön, aber wenn es nicht anders geht, irgendwie ziehen wir es durch.
Ja, und ich sag mal, den Kompromiss, den wir dann am 3. März gemacht haben, war ja eigentlich zu sagen, und das haben auch ganz viele so mal aus der Wissenschaft, auch Kommunikationswissenschaftler und Ethiker und so uns gesagt, Perspektive geben ist gut. Einfach zu sagen, ihr müsst noch mal durchhalten, ist wenig. Mhm. Perspektive ist gut und Perspektive hieß eben, dass wir gesagt haben, ja, und das ist ja auch die ganze Zeit eigentlich unsere Logik gewesen, wenn jemand ein niedriges Infektionsgeschehen hat, Inzidenz unter 50, dass wir auch gleich sagen, welche Öffnungsperspektive ist damit verbunden? Und dann haben wir eben diese Perspektiven aufgeschrieben. Und dann sozusagen, wenn das Testen verändert ja auch was, also zwischen 50 und 100, was kann man sich mit einem intensivierten Testregime dann vielleicht auch noch erlauben? Und das fand ich verantwortbar, eben genau unter dem Aspekt, dass ich gesagt habe, wenn es aber dann noch höher geht, dann ist es nicht mehr verantwortbar und dann muss die Notbremse komplett ziehen. Und da haben Sie ja eben richtig gesagt, dass wir in manchen Bereichen sehen, dass die Notbremse sehr halbherzig umgesetzt wird. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr hart. Das war die Bedingung. Das gehört zusammen.
Das war Ihre Chefin wissen. Ja sehr deutlich gestern.
Absolut.
Bei der Kollegin Anne Will, irgendwie die sehr, sehr gut und sehr präzise gefragt hat, irgendwie aber die Bundeskanzlerin ja auch sehr klar geantwortet hat. Wolltest du noch dazu? Nee,
vielleicht
würde ich mich weiterdrehen auf diese Runde insgesamt und auf dieses Beschlussgremium ganz gerne noch. Also dieses, das ja kein offizielles Gremium ist, aber doch jetzt sehr regelmäßig tagt. Da würde ich nämlich gerne.
Ja, nee, absolut. Und das passt ja auch, glaube ich, weil gestern haben wir ja zum ersten Mal gehört, dass man über Alternativen zur MPK nachdenkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wobei ich nicht ganz genau verstanden habe, was es ganz genau bedeuten würde.
Ja, gab ja auch in den vergangenen Wochen auch schon durchaus interessante Punkte oder Ausführungen oder Erklärungen dazu. Vor allem müsste ja auch verhindert werden, dass ein Ministerpräsident wie Bodo Ramelow stundenlang nicht weiß, was passiert. Irgendwie, was er ja bitterlich beklagt hat. Hat er da übertrieben? Oder haben die wirklich nicht gewusst, was gerade los ist im Kanzleramt?
Also, oder hat er nicht aufgepasst?
Nein, ich glaube, die ganze Diskussion über die Abläufe und so, das ist ja nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist ja, dass wir darüber reden müssen, wie kommen Bund und Länder gemeinsam zu einer Linie in so einer Pandemie? Weil das Infektionsschutzgesetz sieht in einigen Bereichen die Verantwortung beim Bund, in anderen bei den Ländern. Und diese Ministerpräsidentenkonferenz, die ist ja im Grunde genommen eine ganz wichtige Vorbereitung einmal für den Bundesrat, dass wir, also wenn es eilig ist, wie in der Pandemie, nicht in einem ewigen Parlamentsverfahren stecken. Normales Gesetz dauert ein halbes Jahr. Inakzeptable Zeiträume in einer Pandemie. Und das Zweite ist, dass da, wo es einfach eine Verwaltungsvollzugsverantwortung der Länder gibt, dass das sozusagen abgestimmt funktioniert, damit wir die Pandemie vielleicht nicht in allen Bundesländern exakt gleich, aber wenigstens nach gleichen Maßstäben bekämpfen. Und insofern wird es Bund-Länder-Absprachen immer wieder bedürfen. Und zur Frage, wie wir unsere Abläufe da intern optimieren, gibt es viele Ideen. Ich habe auch welche und das werden wir sicher gut hinkriegen.
Zum Beispiel wie?
Naja, es geht ja immer darum, dass man im Vorfeld Informationsfluss, Verantwortungsteilung, die Frage, wer wann auch noch die Gelegenheit hat, Dinge einzubringen, dann muss man einfach sagen, müssen wir uns noch mehr Aufwand machen, damit der Informationsstand und die Grundüberlegungen, die dann zur unserer Debatte stehen, alle sehr, sehr homogen sind. Und in der Richtung werden wir es sicher weiterentwickeln.
Was meint denn der CDU-Vorsitzende wenn er und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der ja auch einen Chef der Staatskanzlei hat und viele Kommunikationswege auch ins Kanzleramt, was meint er denn, wenn er sagt, das war nicht gut vorbereitet in der vergangenen Woche?
Naja, das Grundproblem war eben, dass dieser offenkundige Dissens im Raum stand zwischen der Frage, ob es über Ostern, ob wir lockern werden oder ob es im Kern jetzt Verschärfungen bedarf, sozusagen im Saldo aller Maßnahmen, die da beschlossen werden. Und das muss man sehen, bevor man sich in so einer Runde trifft, damit es auch ein Erfolg wird, auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, muss man eine gemeinsame Vorstellung haben, sozusagen in welche Richtung das Ergebnis geht.
Wir hatten im November Tobias Hans hier, der uns auch von diesen Runden erzählt hat, aber da noch irgendwie ausgesprochen gute Laune hatte und das irgendwie auch sehr schön geschildert hat.
Natürlich hat das Bundeskanzleramt den Anspruch im Moment in dieser Pandemie auch zu koordinieren. Aber was in so eine Vorlage reinkommt, das entsteht eben auch aus Gesprächen untereinander. Also manchmal machen wir das auch ungefragt, dass wir mal sagen, hier muss jetzt irgendwas aber mal zwingend reinkommen. So funktioniert es eben. Das ist eigentlich Teamarbeit, ja, nichts anderes als das.
Also aus November, der O-Ton, nur noch mal der Vollständigkeit halber.
Ja, da war er noch, da fand er das alles noch ganz lustig. Ich glaube, dass er irgendwie jetzt irgendwie nach den letzten Wochen vielleicht auch noch zu anderen Ergebnissen käme oder Beschreibungen.
Naja, wir sind ja in dieser Pandemie, gibt es ja immer zwei Rufer. Die einen sagen, wir sind zu bürokratisch und es geht alles zu langsam und Deutschland muss dynamischer werden. Und wenn man dann sozusagen an der Stelle feststellt, dass ein wesentlicher Vorschlag nicht umsetzbar ist und zurückgenommen werden muss, dann sagt mal, wie kann man so unvorbereitet so etwas beschließen? So, und beides ist ja richtig. Man braucht immer Maß und Mitte. Wir müssen die Dinge gut vorbereiten. Wir müssen uns einig sein, in welche Richtung wir wollen. Und wir müssen auf der anderen Seite trotzdem dynamisch handeln in so einer Pandemie. Und ja, deshalb hat er ja recht, Tobias Hans, wenn er sagt, da sind in den letzten Monaten, ich meine, so viel haben Bund und Länder auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien, der Ministerpräsidenten noch nie zusammengesessen. Aber es ist nicht nur ein Punkt, sondern es ist eben die Organisation des Impfens, es ist die Organisation des Testens, es ist die Organisation der Arbeit der Gesundheitsämter, es ist die Frage, welche allgemeinen Maßnahmen man zu Beschränkungen macht, es ist der Schutz von älteren und vulnerablen Gruppen. Wir haben so viele Themen, die wir parallel bearbeiten. Ich glaube, man braucht diese gute Zusammenarbeit und es hat sich in weiten Teilen wie Teamwork auch angefühlt, da gebe ich ihm völlig recht. Und in der letzten Woche, das war eben eine MPK, die ist nicht gut gelaufen und deshalb sagen es auch alle offen.
Ja, weil das Teamwork betont und auf der anderen Seite wissen wir doch aber auch schon seit Monaten, dass es wird was vereinbart in dieser Runde. Und es hat häufig in den vergangenen Monaten die Situation gegeben, dass sich MinisterpräsidentInnen dann nicht was die Umsetzung angeht, dann sehr individuell, ich sag mal ganz vorsichtig, da agiert haben. Und deswegen will ich nochmal zurück zu dem Punkt, den Thorsten Faas eben auch schon angesprochen hat. Und das ist nämlich der, wie sehen mögliche Alternativen aus zu dieser Runde? Und ich habe auch schon gesagt, das Stichwort, dass es beispielsweise der Berliner Verfassungsrechtler Christoph Möllers diversen Blättern, unter anderem auch der Zeit, die ich hier liegen habe, gesagt hat, man müsste das doch vielleicht mal anders organisieren. Und zwar indem der Bund die Entscheidungsgewalt und die Entscheidungsmacht mit dem Bundestag zusammen an sich zieht. Artikel 74 Grundgesetz sagt, er bietet dafür die Grundlage. Und dann beschließt der Bundestag, dass die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung eben durch die Bundesregierung beschlossen werden. Und der Bundestag gibt seinen Segen drauf mit den Mehrheiten, die er hat. Würde auch viele Diskussionen, die im Moment laufen aus der Opposition, die sagen, irgendwie das Parlament ist nicht beteiligt, was auch nur bedingt stimmt, würde aber viele Diskussionen auch ausheben. und wir hätten eine klare Entscheidungslinie, eine klare Verantwortungslinie auch, was die Ministerien angeht. Und die Länder müssten umsetzen und hätten dann auch nicht mehr die Varianzmöglichkeiten, die sie jetzt haben. Außer die Inzidenzen sind unterschiedlich, tatsächlich unterschiedlich ausgeprägt. Was halten Sie davon?
Ja, auch sowas wird ja jetzt schon seit mehreren Wochen, je mehr die Unzufriedenheit mit den MPK-Entscheidungen gestiegen ist, diskutiert. Ehrlich gesagt, ich hoffe ja, dass wir in den nächsten 2 Monaten es jetzt schaffen, diese Pandemie noch wirklich gut am Zügel zu halten und dass dann wir in eine Phase eintreten, wo es sich wirklich deutlich entspannt, wo man dann auch Öffnungsschritte machen kann, die auch einfach gut gehen, die man nicht mehr revidieren muss, weil Sommer, weil Impffortschritt hilft. Also meine Sorge ist ein bisschen, dass diese Bund-Länder-Situation ausgerechnet sozusagen wenige Wochen, bevor sich die Lage eh entspannt, nochmal problematisch wird. Und deshalb bin ich da momentan relativ vorsichtig. Aber natürlich muss man, wenn es in den nächsten Wochen nicht gut funktioniert, und das liegt ja momentan so ein bisschen in der Luft, dass man dann nicht irgendwas ausschließt.
Die Kanzlerin hat, glaube ich, gestern gesagt, 7, 10 oder 14 Tage, wartet sie sich jetzt noch, schaut sie sich das an. Sie hat ja auch mehrfach diesen Satz gesagt, ohne die Länder geht es nicht. Aber nur, dass ich es nochmal verstehe, wenn man jetzt sagt, wir gehen den Schritt über den Bundesrat, wir ändern gesetzliche Grundlagen, heißt es ja schon auch, dass man sich vom Einstimmigkeitsprinzip der MPK verabschiedet und durch den Bundesrat dann irgendein Gesetz per Mehrheit bringen würde, oder? Das ist das, was sie eigentlich gesagt hat gestern.
Also wenn wir ein Gesetz machen, dann braucht es einmal eine Mehrheit im Bundestag. Das ist dann üblicherweise die der Koalitionsfraktionen. Im Bundesrat braucht man auch dann eine Mehrheit der Stimmen der Länder. Und das ist in diesem Bundesrat natürlich auch außerordentlich voraussetzungsvoll. So eine Mehrheit klingt so einfach. Aber man muss sehen, wir haben im Bundesrat momentan so viele Landesregierungen, die aus einer Koalition von 3 Parteien oder so besteht. Und ein Land kann immer nur zustimmen, wenn alle Koalitionspartner sich einig sind. Sonst fallen die raus und enthalten sich. Das heißt, im Grunde genommen hat man auch da eine relativ breite Allparteienkoalition, um eine Unterstützung für ein Gesetz im Bundesrat zu haben, wenn es denn zustimmungspflichtig ist.
Also die Grünen bräuchte man in jedem Fall, das stimmt natürlich, aber trotzdem, das wäre schon, es wäre nicht mehr jedes einzelne Bundesland in der Veto-Position, die es ja in der MPK hat, oder? Sie brauchen Einstimmigkeit in der MPK am Ende.
Das ist so, eben weil die MPK per se kein verfassungsmäßiges Beschlussorgan ist, sondern es ist eine Besprechung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Und wenn wir wollen, dass das, was dort besprochen ist, in allen 16 Ländern umgesetzt wird, dann müssen auch alle 16 zustimmen.
Deswegen ist sie übrigens auch nicht undemokratisch, was ja immer so im Raum steht, was mich sehr irritiert. Weil jedes Bundesland könnte immer sagen, nein, ich bin dagegen. Also jede Entscheidung ist wirklich sowohl über die Kanzlerin als auch jeden einzelnen Ministerpräsidenten rückführbar auf Voten von Bürgerinnen und Bürgern. Das irritiert mich manchmal so, dass dann so die ganz große Keule rausgeholt wird. Das ist undemokratisch, was da passiert.
Also mein Eindruck ist aber, da mangels anderer Argumente.
Mag sein, aber das ist ja doch so eine.
Wolltest du sonst? Sie werden ja auch immer nur wiederholt, diese Argumente. 5 Minuten haben wir noch.
Hat sich denn der Charakter der MPK verändert im Verlauf der Pandemie? Gestern las ich in der Sonntagsfaz, alle sind müde, ob der permanenten Durchstechereien, scheint mir so ein bisschen so ein Gefangenendilemma zu sein. Jeder Einzelne findet es blöd, wenn die anderen es machen, aber jeder Einzelne hat vielleicht dann doch auch mal ein Interesse, eine bestimmte Botschaft zu setzen. Und dann hatte ich beim letzten Mal auch das Gefühl, A-B-Länder sind plötzlich wichtiger. Würden Sie das teilen? Also Parteipolitik gewinnt an Bedeutung und man koordiniert sich mehr in den A- und B-Runden. Würden Sie das teilen?
Würde ich auch gerne nochmal ergänzen. Ein wichtiger Punkt, einfach damit Ihnen noch mit auf den Antwortweg gehen, weil mein Eindruck, ich habe auch den einen nicht unerheblichen Teil des Montags hier bei uns im Studio verbracht und sollte das bewerten, was da gerade passiert, ohne zu wissen und das bisschen, was man hin und wieder gehört hat oder zu dem bisschen gehörte, dass es eben gerade zwischen A-Ländern und zwischen B-Ländern irgendwie einen heftigen Dissens gegeben hat, beispielsweise was diesen kontaktarmen Urlaub angeht. Da hieß es irgendwie Hamburg gegen Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise Sachsen gegen Schleswig-Holstein. Also ganz anders, von wegen Einigkeit nach Länderzuordnung.
Also zunächst mal hat sich natürlich in der Pandemie die MPK insofern total verändert, als die zweimal im Jahr stattfinden, regulären MPKs. Das sind Themen, die dort besprochen und beschlossen worden sind. Diese haben teilweise einen organisatorischen und Erarbeitungsvorlauf von einem halben oder einem Jahr, manchmal auch anderthalb Jahre. Da passiert nicht sehr viel Spektakuläres. Das merkte man schon daran, dass diese Vorbereitungskonferenzen, die ich mit den Chefs der Staatskanzleien mache, doch ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung wusste überhaupt nicht, dass die gibt. Das ist auch nicht jetzt zwingend erforderlich gewesen, weil das ein ganz administrativer, sagen wir mal, unbeachteter Vorgang war. Und jetzt ist es ja so, dass nicht nur aus den Ministerpräsidentenkonferenzen, sondern schon aus den Vorbereitungssitzungen raus kolportiert wird, was dort gesagt wird. Was es natürlich erstmal unterm Strich nicht einfacher macht. Und ich habe seit Januar das Gefühl, dass jedenfalls in Teilen der Koalition schon ein bisschen Wahlkampf ausgebrochen ist. Also ich nehme auch seit Anfang des Jahres mehr sozusagen AB-Profilierung wahr, als das vorher der Fall war, was ich sehr bedauere, weil ich immer wieder sehr unterstreichen möchte. Das Einzige, was jetzt zählt, ist die Bewältigung dieser Pandemie. Dafür sowas ist aus meiner Sicht gar kein Platz und deshalb lege ich auch Wert darauf, dass ich mich an sowas nicht beteilige. Und ansonsten ist das ja oft so, wie Sie eben gesagt haben, dass auch irgendwie dass Themen nicht parteipolitisch sind, sondern manchmal haben wir es, wenn es um Finanzen geht, dass arme gegen reiche Länder stehen, bei der Energie, die mehr haben, diejenigen, die Windgebiete haben, die viel Landwirtschaft haben, die haben unterschiedliche Interessen. Mhm. Also das gibt's oft und das löst dann Amüsement aus, wenn Ministerpräsidenten der SPD oder der CDU dann unterschiedlich argumentieren, aber das liegt ja häufig geografisch und durch die Lage der Länder auch in der Natur der Sache. Und das zum Beispiel finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm.
Macht es das für Sie schwieriger, was Sie andeuten, AB-Profilierung? Weil einerseits sind Sie ja der Kanzlerin qua Amt verpflichtet, aber Sie sind ja auch als Kanzleramt quasi das Kabinettssekretariat, also sind der Koalition auch irgendwie oder der Regierung, sollte man sagen, insgesamt verpflichtet. Macht es Ihren Job noch schwieriger gerade, wenn Sie diese Profilierung wahrnehmen? Weil Sie müssen ja auch mit dem Koalitionspartner qua Amt gut zusammenarbeiten.
Ja, und ich finde, das funktioniert auch ja gut, wenn man sich anschaut, was wir momentan nach wie vor in hoher Frequenz an Gesetzen als Regierung verabschieden, dann sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Die Arbeit klappt reibungslos und die schwierigen Diskussionen sind so ein bisschen im Drumherum. Also so ein Beispiel für mich jetzt sehr eindrücklich war dieses Thema Beteiligung von Hausärzten am Impfen. Alle Länder haben gesagt, wir haben ganz viele Termine in den Impfzentren gemacht und deshalb können wir jetzt auf keinen Fall zu viel Impfstoff schon für die Hausärzte abgeben, sonst müssten wir in den Impfzentren wieder Leuten die Termine absagen. Das ist ja ein gutes Argument. Also haben wir mit den Hausärzten geredet und haben gesagt, weil es gerade noch knapp ist mit Impfstoff, den größten Teil selber brauchen, kriegt ihr am Anfang pro Woche pro Hausarzt nur 20 Dosen. Da haben dann die Hausärzte geschluckt, aber auch im Gespräch mit der Kanzlerin hat der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Gassen, gesagt, das geht in Ordnung, dann fangen wir halt mit den 20 Dosen erstmal an, mit der Perspektive, dass es hoffentlich schnell mehr wird und so. Dass dann aber plötzlich Ministerpräsidenten sagen, es ist viel zu wenig, die Hausärzte kriegen viel zu wenig Impfstoff. Das war nur alles besprochen. Das irritiert die Menschen, das irritiert dann auch die Ärzte da draußen. Das sind so Sachen, das sollten wir uns politisch ersparen.
Letzte Frage hat der Journalist. wir sind auch ganz kurz. Bleibt es am 12. April mit der nächsten Bund-Länder-Runde, wie geplant?
Davon gehe ich
mal aus. Oder müssen Sie es doch vorziehen angesichts der Lage?
Naja, die Länder haben jetzt alle Instrumente. Wir haben auch gerade in dem letzten MPK-Beschluss nochmal gesagt, was alles auch im Raume steht, was man noch macht, um die Zahlen zu senken. Und ich poche jetzt sehr drauf, dass auch wirklich alle energisch daran arbeiten, dass die Zahlen runtergehen. Sehr viel mehr, was man noch beschließen könnte, gibt es nicht, sondern man muss es umsetzen.
Ich habe jetzt gefragt, weil der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann ja sowas angedeutet hat, dass man wohl noch mal reden müsse. Wahrscheinlich redet man auch, aber außerhalb von diesem Gremium. Und das heißt, wenn ich Ihre Antwort jetzt richtig deute, die Sie eben gegeben haben, es wird auch zumindest mal in den nächsten 8, 10 bis 14 Tagen keine weiteren einschränkenden Maßnahmen geben?
Doch, es wird an ganz vielen Stellen in Deutschland weitere einschränkende Maßnahmen geben. Aber wir sehen
jenseits der verabredeten Notbremsenmaßnahmen, meine ich.
Na, auch über die Notbremse hinaus steht ja im Beschluss, dass, dass weitere Maßnahmen schon ab einer Inzidenz von 50 und ganz bestimmt, wenn man merkt, dass die Notbremse alleine nicht reicht, um den Anstieg zu stoppen. Also wenn es über 100 weiter hochgeht. Und wir haben momentan viele Landkreise, in denen das der Fall ist, die schon über 200 zum Beispiel gestiegen sind. Dann muss man vor Ort weitere Maßnahmen sich überlegen, landesweit oder eben kreisweit. Und da kommen dann Ausgangsbeschränkungen ins Spiel an den Stellen, was wir momentan auch leider hören, dass auch im Schul- und Kindergartenbetreuungsbereich größere Ansteckungszahlen sind, muss man dann auch da gucken, ob man noch was machen kann. Also an vielen Stellen leider, wenn die Zahlen steigen, müssen natürlich die Menschen damit rechnen, dass es auch weitere Einschränkungen gibt, klar.
Dann bleibt dem Wissenschaftler...
Das galt ihm jetzt irgendwie, warum ich mich hier in den Sessel geworfen habe.
Nein, ich wollte nur, dann bleibt dem Wissenschaftler nur sagen, vielen, vielen Dank für den Besuch heute. Ich habe viel gelernt.
Ja.
Und das, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie in diesen Zeiten uns diese Stunde und den Hörerinnen und Hörern gegeben haben.
Die allerletzte Frage. Kommen Sie mal wieder.
Selbstverständlich gerne. Also ich finde ja, erklären ist ja in der Pandemie das A und O. Und deshalb, wenn Sie mal wieder Fragen haben,
haben wir immer.
Bin ich gerne da. Und ja, bleiben Sie gesund.
Sie auch. Eigentlich würde ich jetzt fragen, in welcher Rolle dann, aber das klären wir dann.
Das kommt ja darauf an, auch wann. Also ein bisschen Legislaturperiode haben wir auch nochmal. Minister Helge Braun, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke.
Alles Gute.
Sehr gerne.
Bleiben Sie auch gesund.
Und tschüss.